Tausende von Schafböcken und ganze Ströme von Olivenöl darbringen? Oder sollen wir ihm sogar unsere ältesten Söhne opfern, um unsere Schuld wieder gut zu machen? Wenn wir so vor den Gott kommen, ich weiß nicht, ob es euch auch immer wieder so geht, dass wir ja, uns so überlegen, mache ich es richtig? Wenn du so in dein Gebetsleben schaust, von der letzten Woche, von den letzten Monaten, machst du es richtig? Hast du dich auch schon gefragt, warum man nicht mehr Gebetserhörungen erlebst? Oder warum manchmal das Gefühl hast, bei den anderen passiert so viel und bei dir vielleicht ein bisschen weniger oder nichts? So. Und überleg ja, könnte es sich daran liegen, dass die Gebetsform nicht ganz stimmt? Könnte es sich daran liegen, dass die Formulierungen nicht ganz richtig sind? Und ich glaube, mit diesen Fragen, wie können wir mit dem Gott begegnen, sehen im Alten Testament und haben wir auch heute immer wieder. Wie können wir dem Gott begegnen? Und euch schon vorgewarnt vor den Ferien, dass wir werden Reihen machen von Gebet, Themen, von Anbetungsthemen, von Lobpreisthemen, wo ich hoffe, dass ihr euch einklinkt. Ich habe euch per Mail schon ein bisschen daran erinnert und kann ich sagen, die schnell abgearbeiteten Antworten, die sie kommen, was nicht heisst, dass es ja noch weiter darf kommen, oder? Wir werden im nächsten Mal, das kann ich jetzt schon sagen, im nächsten Gottesdienst werden wir eine spezielle Form von so Gebet praktizieren. Wir dürfen für 3 kleine Babys beten. Wir werden eine Einsegnung machen vom Noam, von Rebecca und vom Danu und von den Zwillingen, von Reta und Petra, von Colin und Malio, gefragt haben, ob wir als Gemeinde für sie beten wollen. Und so werden wir nächstes Mal, im nächsten Gottesdienst, die Form von Fürbitte tun, wie wir für kleine Kinder eintreten. Dann der Gottesdienst drauf wird Silvia Fluri mit uns einen Gottesdienst gestalten, wo es darum geht, wirklich in Dialog mit dem Gott zu kommen. Oder, wenn ich sage, einfach mal so viel, oder? Wo gross und klein werden dabei sein und so wie ich Silvia kenne, werden wir nicht einfach so da höckeln, wie ich das alles praktiziere, sondern sie wird uns mitnehmen in einen praktischen Teil. Und dann die Gottesdienste, die nachher kommen, oder? So bis ins Jahr 2020 oder so, die sind also noch frei, da hat es noch keine Themen und ihr dürft euch da gerne einklinken, gesagt, vielleicht ist es einfach ein Teil, den ihr machen wollt, vielleicht wollt ihr einen ganzen Teil machen, einen ganzen Morgen gestalten, vielleicht denkt ihr auch, mit jemandem zusammen so zu machen. Freue mich darauf, wenn ihr euch meldet. Auch wenn das kurzfristig ist, wir probieren das wirklich reinzunehmen und einzuplanen, so miteinander den Weg zu gehen. Jetzt gesagt, so die Frage, und das ist etwas, was mir so bewusst ist worden, jetzt so über die Sommerferien, so die Frage, mache ich es richtig? Und es gibt so zwei Fragenarten, wie man das stellen kann. Das eine ist so die Frage vom Kopf, mache ich es richtig? Also die Frage ist, stimmt die Reihenfolge und stimmt dir das? Und ich habe ein Buch gelesen, wo so eine Anleitung gibt, wie man so die Reihenfolge soll machen, gemerkt, das ist mir so fremd. Das ist mir so fremd, wenn mir jemand sagt, das Gebet geht Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 und wenn nicht die Punkt 1, 2, 3 durchmachst und so Anleitungen äußerlich noch, also wenn du auf dich neu bist, dann lässt Gott noch lieber, als wenn du stehst und wenn du flach auf dem Bauch liegst, lässt Gott noch lieber so Anleitungen, wo wir wie im Kopf müssen klären. Und für mich gibt es hier nicht ein richtiges Falsch, weil es eben viel mehr um die Frage geht, wo Jesus sagt, wo ist dein Herz? Eigentlich. Und die Herzensfrage ist viel schwieriger noch zum Beantworten. Also stimmt deine Haltung, wenn du vor den Gott kommst? Wo für mich viel die schwierigere Frage ist, also wenn es einfach 3 äussere Formen würde geben, die müsst ihr einhalten, können wir das machen. Und ich sage, es gibt so viele Leute, die so Fragen stellen, ja, wie kann ich dir das machen? Und ich sage oben so, ja, wenn ich dir sage, wenn du einst um einen Bielersee um einen Schnock bist auf den Knien, dann hast du das ewige Leben. Wäre das einfacher, vielleicht als die Frage zu beantworten, was ist eigentlich in deinem Herzen? Oder? Was passiert in deinem Herzen? Wie ist dein Herz? Wie ist deine Haltung? Was ist deine Motivation dazu? Und so wollen wir, wenn wir uns diesen Themen nähern, beides haben. Wir wollen die Frage im Kopf stellen, aber wir wollen die Frage auch im Herz stellen. Und fragen, wie können wir uns dem Gott nähern? Und wenn wir eben sehen, wie sie hier in Micha 6,8, ich zeige euch den Vers jetzt hier nochmal. Wie kann ich mit dem Herrn wieder ins Reine kommen? Das ist eine andere Übersetzung. Wie kann ich mir ich mich vor dem erhabenen Gott beugen? Soll ich ihm ein Brandopfer von einjährigen Kälbern darbringen? Hat der Herr gefallen, wenn ich ihm 1000 Witter darbringe und unermessliche Ströme von Öl? Oder soll ich ihm meinen erstgeborenen Sohn opfern, um mein Unrecht zu sühnen? Meine Kinder als Opfer darbringen, um die Schuld meines Lebens wieder gut zu machen? Und ihr seht, das Suchen von den Israeliten, was können wir machen? Wir merken, dass wir uns von dem Gott entfernt haben. Wir merken, dass wir nicht auf ihn gelost haben. Wir haben den Schimpf wirklich verdient, den uns Gott hier gibt. Aber wie können wir jetzt wieder kommen? Und sie sind bereit, oder? Also, ich weiss nicht, ob du bereit wärst, ob du so Fragen würdest stellen, oder? Ob du bereit wärst, die Fragen echt stellen, sagen, wenn es das wäre, dass du zu dem Gott wieder kannst kommen, wenn es das wäre, dass du wieder in Einklang kannst sein mit dem Gott, dass du die Beziehung kannst kommen mit dem Gott, würdest du es machen? Würdest du lieber um einen See umschnauben gehen, auf den Knien, wenn du eine Garantie hättest, dass alles okay wäre? Und die Antwort darauf: Es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, und was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Und was kommt jetzt? Genau. Er fordert von euch nichts anderes, als ihr euch an das Recht haltet oder an Gottes Wort haltet. Und es geht eben noch weiter. Liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Also hier auch die Antwort wieder. Es ist viel mehr eine Herzensfrage, oder? Wie stehst du vor dem Gott? Wie begegnest du deinem Nächsten? Und das ist schon schön, dass es nicht erst später bei Jesus kommt, dass eigentlich die Beziehung von dir zu Gott die Frage ist. Wie folgst du ihm nachher? Aber auch die Beziehung ist, wie gehst du mit deinem Nächsten um? Wie gehen wir miteinander um? Es ist dir doch schon längst gesagt, Mensch. Also glaube ich nicht, dass wir in den nächsten Monaten, wenn wir uns dem Thema widmen, plötzlich so neue Erkenntnisse kommen, die noch niemand gewusst hat, sondern es geht darum, uns daran zu erinnern, was eigentlich schon länger klar ist. Es ist dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist und was Gott von dir möchte. Ich merke, dass ich immer wieder so über den Vers stolpere, gerade wenn ich so am Suchen bin oder wenn ich so unterwegs bin. Und wie das Gefühl, es braucht noch etwas mehr. Und es braucht nicht etwas mehr im Sinne von etwas Neues, sondern es braucht, dass wir uns dem Gott wieder nähern und dass wir wirklich demütig ihn suchen und unser Leben vor ihm führen. Und dann wollen wir uns die Fragen stellen. Und ich denke, dass wir euch hier zetteln oder mal einen Moment. Hier rein, hier die Schreiber noch hinten. Dass ihr euch einen Moment persönlich Zeit nehmt, euch diese Fragen zu stellen. Und dann wollen wir das auch noch in der Gruppe tun. Also die Frage ist, wie bete ich? Wie kann ich beten? Oder ich kann sagen, wie kann man beten? Für was bete ich eigentlich, wenn du zurückschaust? Für was hast du gebetet, so in den letzten Wochen, in den letzten Tagen? Wie war dein Gebet gefüllt gewesen? Und so eine Grundsatzfrage, warum überhaupt beten? Was ist der Sinn des Gebets? Was ist das Ziel überhaupt des Gebets? Dass ihr euch einen Moment Zeit nehmt, persönlich, und dann werden wir in eine Gruppe gehen. Also, ihr habt euch jetzt mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Für was bete ich? Wie bete ich? Und warum bete ich? Und Plakate hängen jetzt noch da. Die sind auch gedacht, um zu schauen, was die anderen darüber gesagt haben. Und sie sind auch gedacht, zum Anstoss zu geben. Wenn du jetzt als Beispiel so ein Thema hast, denkst, das ist jetzt für mich komisch, dann knäule doch rein und schaue, kannst du dir da irgend noch etwas aneignen und vielleicht eben dann in den nächsten Gottesdienst auch wieder etwas zurückbringen. Oder wenn du sagst, ich würde gerne einen Teil von dem rausnehmen und vielleicht mein Erleben da reingeben, also auch als Anregung für nachzudenken, auch als Anregung, was kann ich zurückbringen in die Gruppe hier, im nächsten Gottesdienst oder im Hauskreis oder wo auch immer. Es ist nicht so, dass die Liste jetzt einfach fertig wäre. Wir werden die vielleicht wieder mal aufhängen. Und wenn euch noch Sachen in den Sinn kommen, jetzt so von den anderen Gruppen, dürft ihr sogar ergänzen. Schreibt sie also noch rum. Ich wollte euch jetzt noch über eine Geschichte etwas weitergeben, die mich angesprochen hat, die gerade zu diesem Thema und merken, wenn wir uns diesem Thema so auseinandersetzen und uns das Thema vertiefen, plötzlich gibt es so Bibelstellen, die wie anders uns ansprechen. So Bibelstellen, die wie plötzlich noch so ein anderes Licht drauf überkommen oder wie plötzlich noch eine andere Dimension reinkommt. Und mir ist so gegangen, als ich die Geschichte habe gelesen habe, in Lukas 24, Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Und wir die zusammen lesen. Am selben Tag gingen zwei, die zu den Jüngern von Jesus gehört hatten, nach dem Dorf Emmaus, das 12 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht. Sie waren wie mit Blindheit geschlagen, und Jesus fragte sie: Worüber redet ihr denn so erregt unterwegs? Da blieben sie stehen und blickten ganz traurig drein, und der eine, er hieß Kleopas, sagte: Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist. Was denn? Fragte Jesus. Das mit Jesus von Nazareth, sagten sie. Er war ein Prophet. In Wort und Tat hat er vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere führenden Priester und die anderen Ratsmitglieder haben ihn zum Tod verurteilt und ihn ans Kreuz nageln lassen. Und wir hatten doch gehofft, dass er sei der erwartete Retter, der Israels befreien soll. Aber zu alledem ist heute schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Und dann haben sie uns auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, in Schrecken versetzt. Sie waren heute früh zu seinem Grab gegangen und fanden seinen Leichnam nicht mehr dort. Sie kamen zurück und erzählten, sie hätten Engel gesehen, die hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen und haben alles so gefunden, wie es die Frauen erzählten. Nur ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen: Was seid ihr doch schwer von Begriff? Warum rafft ihr euch nicht endlich auf, zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der versprochene Retter nicht dies alles erleiden und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen? Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und den Propheten angefangen durch die ganzen heiligen Schriften. Inzwischen waren sie in die Nähe von Emmaus gekommen. Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Aber sie ließen es nicht zu und sagen: Bleib doch bei uns, es geht schon auf den Abend zu. Gleich wird es dunkel. Da folgte er ihrer Einladung und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Aber im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander: Brannte es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der heiligen Schriften aufschloss? Soweit die Geschichte von diesen zwei Jüngern. Weil wenn wir über das Gebet reden, ist ja die Frage, wie begegnet mir Gott und wie begegnet Gott uns? Und wir können die Geschichte anschauen jetzt von diesen zwei Jüngern und schauen, ja, wie ist ihnen der Gott begegnet? Und wenn ich so in mein Leben hineinschaue, merke ich plötzlich, es gibt so Parallelen zwischen diesen zwei und mir. Das eine ist, dass man, wenn man etwas erlebt hat, das nicht so toll ist, wenn ich in einem Ort war, der nicht so gut ist und weggehe oder so, dann bleibe ich wie bei diesem Thema stehen. Ich bleibe wie bei dem, was mich beschäftigt, das, was mich traurig macht, das, was ich nicht verstehe, bleibe ich wie stehen. Und ja, der Fokus wie auf dem, was passiert ist. Und die zwei Jünger, wir lesen sie, unterwegs waren und haben darüber geredet. Wir wissen nicht genau, was sie geredet haben. Aber wenn man so die Juden ein bisschen anschaut, kann man davon ausgehen, dass sie auch nicht das in Verbindung mit der Schrift gebracht haben, wenn man, also wenn die Juden, wenn man die zwei Jünger anschaut. Und wenn man weiss, wie die Juden eben das Wort von Gott anschauen, dass sie immer eigentlich in einer Diskussion waren darüber. Und ich weiss nicht, ob sie einfach diskutiert haben, ob sie jetzt quasi auf einen Leim sind gegangen, ob der Jesus gar nicht der Jesus ist, ob sie jetzt über die hohen Priester gefuttert haben, die Jesus ans Kreuz genagelt haben, die ihre Hoffnung hat kaputt gemacht hat. Aber wir lesen, dass sie eigentlich über das Ereignis geredet haben. Und wie geht es dir, wenn etwas passiert ist, wo nicht so sollte sein. Wie drehen deine Gedanken in dem Innen um? Wie gefangen bist du in dem Innen? Wie bist du plötzlich in dem Kreis innen von «hätte nicht sollen» und «warum der?» und «warum gerade ich?» und «warum gerade der?» und «das hätte ja anders können gehen». Und durch das sehen wir bei diesen zwei Männern, sie merken nicht mal, dass Jesus selber da ist, weil sie so gefangen sind in ihren Gedanken. Weil sie so gefangen sind in ihrem Drehen, in dieser Geschichte, die sie erlebt haben, was passiert ist, und gemerkt, ja, hallo, das kenne ich. Das kenne ich. Irgendein Thema, irgendetwas, was passiert ist, was mich beschäftigt, irgendeine Aussage, die mein Herz bricht, und ich bleibe wie dort stehen. Und ich drehe mich um das herum. Und merke ich dann, dass Jesus vielleicht eine andere Botschaft hat drin. Merke ich, dass Jesus mit mir unterwegs ist dort drinnen, oder? Und wir haben gestern gerade wieder die Geschichte gelesen von diesen drei Männern im Feuerofen und sagen, Jesus ist mitten drinnen gewesen, oder? Ich glaube, wenn wir die Situation erleben, wo immer wir auch sind, ob du eben irgendwo in diesem Feuerofen bist, wo alles andere verbrennt, oder ob du etwas erlebt hast, was du nicht kannst verstehen, etwas erlebt hast, was du nicht kannst einordnen kannst, was für dich keinen Sinn macht. So. Über was redest du? Über was drehen sich deine Gedanken? Und bei diesen zwei Männern merken wir, da kommt Jesus her und er erzählt ihnen eigentlich, um was es geht, oder? Und wir lesen nichts von dem, dass nicht dort die Augen aufgegangen sind. Wir lesen nichts von dem, dass, wenn, wo sie, nicht mal, wo sie die Schrift gehört haben, und das wäre ja spannend zu wissen, was genau hat Jesus hier alles erzählt, oder? Und es gibt viele Auslegungen, die probieren, das wie rauszunehmen. Was könnte er echt erzählt haben? Welche Stellen könnte er dort gebraucht haben? Oder Lukas geht nicht darauf ein, weil es nicht wesentlich ist, ob er jetzt den und den Vers hat oder warum den nicht. Da wären wir wieder im Kopf, was ist das Richtige? Welche richtigen Versen müssen wir zitieren? Und wir sehen hier in Schmiss, es geht doch ums Herz. Oder? Jesus will ihnen ins Herz hineinreden. Er will nicht ihnen einfach eine Weisheit weitergeben, wo sie heimgehen und abhökeln, richtig, richtig, richtig. Er hat die richtige Stelle zitiert. Jawohl, genau, aber da hätte er doch noch den Vers B auch noch dazu nehmen können, oder? Das wäre doch jetzt auch noch gut gewesen. Es geht gar nicht um das. Und bei mir gemerkt, wie schnell bin ich so um einen Ort, dass ich wie so einen Vers nehmen will und sage, genau, das ist nicht jetzt, oder? Und Jesus sagt, es geht doch ums Herz. Ich will dein Herz. Und die zwei Männer sind noch im Kopf dort am Diskutieren. Und sagen, was lerne ich von dieser Geschichte? Wie lange bin ich im Kopf und drehe meine Gedanken und höre gar nicht auf das Herz, wo Jesus mir ins Herz hineinredet, wo Jesus mir ins Herz etwas geben will. Und die Geschichte geht weiter, so sie spüren, da ist irgendetwas, oder sie lernen nicht weitergehen. Klar können wir sagen, das ist einfach Gastfreundschaft, oder? Aber nachdem Jesus ja gegangen ist, sagen, unser Herz hat irgendwie gebrannt. Aber die Deppe ist erst hintendrin gemerkt, oder? Merkst du es schon vorher? Merkst du schon den Moment, wenn Jesus in dein Leben hineinkommt und etwas brennt in deinem Herzen? Mir geht so viel, dass ich hintendrin merke, hey, das war so ein guter Moment. Wieso habe ich das nicht mehr genossen? Wieso bin ich da nicht ganz drin gestanden und bei meinen Gedanken schon weitergegangen? Oder was hat mich beschäftigt? Wo ich meine Gedanken dreht? Und irgendwo zu spüren, dass das Herz brennt für etwas. Aber erst hintendrin, wie die zwei Männer da, oder? Und wenn wir die Geschichte lesen, hoffe ich, dass wir etwas aus dem daraus herausnehmen, was uns sagt, erstens mal, Es ist schon gut, wenn du darüber redest, was dir passiert ist, oder? Aber bist bitte nicht so in deinen Gedanken vertieft, dass du nicht mal merkst, wenn Jesus selber dich begleitet. Dass du nicht mal merkst, dass Jesus kommt und dich eigentlich von deinem Drehen, von deinen Gedanken, die da kreisen, am falschen Ort her, dir rausnehmen und sagen, es geht vielleicht gar nicht um das. Es geht um etwas viel, viel Grösseres. Oder? Und Jesus sagt, es hätte doch so müssen passieren, dass die Geschichte weitergeht. Was muss bei mir und bei dir passieren, für das Geschichte weitergeht? Dass wir auf dem Weg sein können, der eigentlich vorzeichnet ist. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Wie kommen wir zu dem Punkt, wo wir wirklich dem Gott begegnen und nicht Fragen stellen, ja, wie genau und welcher Vers jetzt genau, sondern dass wir bereit sind, unser Herz aufzutun. Und wenn wir eben schauen, was diesen Jüngern das Herz aufgetan ist, wo sie die enge Gemeinschaft hatten mit Jesus am Tisch. Und für die Juden war ja das Essen noch viel, viel etwas Feierlicheres als für uns. Also die Tischgemeinschaft hatte noch viel größere Bedeutung. Und dort waren sie vielleicht eben in ihren Sinnen, in ihren Gedanken. Dort waren vielleicht ihre Sinnen ausgerichtet auf das Schmecken, auf das Schauen, auf das Hören, was da passiert. Hören, wie da ihnen Brot bricht. Hören, wie da ihnen einschenkt. Schmecken, wie das ist. Und plötzlich laufen einen anderen Film ab. Und genau so sollen wir ja zu dem Gott kommen und ihn anbeten und herausfinden, wie, wo packt es mich? Wo entdecke ich, dass der Jesus wirklich da ist? Ist das in der Natur draussen? Ist das, wenn du auf dem Velo hockst, wenn du rumrennst? Ist das, wenn du im Gespräch bist mit anderen? Ist das, wenn du vor der Bibel bist und ihn suchst? Wo ist es? Wie erlebst du den Gott? Und so können wir aus diesen zwei Männern von Emmaus vielleicht das daraus nehmen, dass Jesus für diese zwei Männer eine eigene Geschichte schreibt. Für die zwei Männer geht Jesus, macht sich auf die Socken und begegnet ihnen. Und er geht mit ihnen den Weg, bis sie es gecheckt haben. Bis sie erkannt haben, hey, du bist Jesus. Du bist ja der, den wir davon geredet haben. Und dann darfst du schauen, wo gibt es Bestätigung für das. Für das Jesus in deinem Leben innen ist. Für das Jesus in dein Leben innen geredet hat. Dass der Jesus die Einladung hat angenommen. Wenn du sagst, hey, bleib noch ein bisschen da. Oder? Und ich hoffe, dass wir, wenn wir uns diesem Thema nähern, dass wir so Momente erleben, wir lesen hier, es sind die Augen aufgegangen, seine Schuppen von den Augen runtergefallen und sie haben erkannt, dass der Jesus da ist. Und das hoffe ich, dass wir so Momente erleben, wo uns die Schuppen von den Augen fallen. Und dass wir den Weg finden, wie wir als Einzelne, wie wir als Gruppe oder als ganze Gemeinde vor den Gott kommen und den Jesus erleben können und uns die Schuppen von den Augen fallen. Dass wir nicht in unseren Gedanken bleiben stecken, die irgendwo herdrehen, sondern dass wir unser Herz auftun können und ihn erkennen können. Was kann uns Besseres passieren? Was kann uns Besseres passieren, als zu erleben, dass Jesus da ist und dass er schon den ganzen Weg, wo wir unterwegs waren, dabei war. Und erkennen, dass er Herr ist und zu uns wirklich reden will. Dass er uns in die Erkenntnis führen will. Dass wir ihn erkennen als Herr und Gott. Und dass wir die Frage, wie sollen wir unserem Gott begegnen, lernen Antworten an ganz persönliche. Was heisst das, wenn du dem Gott begegnest? Wie musst du vor diesem Gott gehen? Wo entdeckst du ihn? Wo merkst du, dass er mit dir unterwegs ist? Was braucht es? Und dass wir so einander helfen, vielleicht auf Ideen zu kommen, die noch gar nicht sind gekommen, dass wir neue Dimensionen erleben können von dieser Gegenwart von Gott und von seinem Reden. Amen. Ich bete noch. Ja, ich danke dir, Jesus, für die Geschichte von diesen zwei enttäuschten Männern, die unterwegs sind. Ja, wo du dir Zeit hast genommen für sie, wo du ihnen begegnet bist auf ihrem Weg. Wo du sie nicht einfach ja, abgelehnt hast, weil sie irgendwie so verbohrt auf ihren Gedanken waren, sondern wo du sie geführt hast, bis sie erkannt haben, dass du Herr und Gott bist, dass du der Retter bist, der schon lange versprochen ist worden, was sie eigentlich hätten wissen sollen. Und wenn ich mein Leben hineinschaue, sehe ich es immer wieder. Eigentlich hätte ich es ja wissen. Eigentlich weiss ich ja, wer du bist. Eigentlich weiss ich ja, dass du immer da bist, dass du mich nie allein lässt. Dass du das Beste willst für mein Leben. Eigentlich weiss ich ja, dass du nicht zulässt, dass ich irgendwo kaputt gehe, sondern dass du willst, dass ich weiterkomme, dass ich näher zu dir komme. Und ich danke dir, dass wir uns wirklich als Gemeinde dürfen auf den Weg machen, näher zu dir. Dass wir dürfen als Einzelnen, als Gruppe, als ganze Gemeinde die dürfen erleben, dass du der Herr bist, der den Himmel auftut, wenn wir kommen. Dass du der bist, der mit unserem Tisch hockt und geduldig mit uns geht, bis uns endlich die Schuppen von den Augen fallen. Und das bitte ich, Jesus, ja, bleib dran. Bleib wirklich dran mit uns, bis wir die Erkenntnis haben. Du bist Herr und Gott und dass wir so dürfen die enge Gemeinschaft haben mit dir. Danke dir, dass wir dürfen uns auf den Weg machen und dürfen Suchende sein. Suchende auf dem Weg, den du vorzeichnet hast. Amen.